Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
Dr. Hendrik Martin Langer, Lehrer für katholische Religion an einer Gesamtschule, hat an der Fakultät promoviert zum Thema Parabel und Kurzfilm.
Henrik, ich freue mich, dass du wieder hier im Theo-Podcast bist. Das letzte Mal haben wir im November 2020 gesprochen, damals über Religionsunterricht und Digitalisierung. Das war noch mitten in der Pandemie. Das war kurz nach der Abgabe bzw. nach dem Erscheinen deiner Dissertation, die du ja hier an der Fakultät geschrieben hast. Und heute wollen wir ein bisschen schauen, was ist in dieser Zeit eigentlich passiert. An welchen Themen bist du gerade dran? Wie hat sich dein Berufsleben als Doktor verändert vielleicht? Du arbeitest ja als Lehrer an der Gesamtschule in Gescher. Was sind da gerade deine Projekte? Was nimmst du mit aus diesem Studium? Was nimmst du mit aus der Promotion in deinen Alltag? Und wohin führen dich jetzt die theologische Prägung dieses Hauses?
Ja, hallo. Ich freue mich auch, an das Gespräch hier führen zu dürfen und nochmal eingeladen worden zu sein. Es ist sehr viel passiert in den letzten 3 Jahren. Natürlich freue ich mich, dass ich jetzt meinen Doktortitel führen darf. Aber auch in der Schule hat sich sehr viel getan. Gerade, wir hatten schon beim letzten Mal gesprochen, groß stark über die Digitalisierung. Die hat jetzt nicht nur die Schule erfasst, sondern auch wirklich sehr viele Partner, mit denen wir in der Schule zusammenarbeiten, sei es die Kirchengemeinde oder Museen und Vereine und Verbände. Und dort ist sehr viel passiert. Darüber möchte ich noch ein bisschen was erzählen im Laufe des Gesprächs. Und jetzt kann ich eigentlich so sagen, erstmal habe ich ein bisschen runtergefahren, nachdem ich so meine Promotion abgeschlossen habe. Das ist ja doch immer eine sehr große Sache. Vor allen Dingen habe ich die berufsbegleitend gemacht. Ich bin immer noch an der Schule, wo ich schon vorher tätig war. Allerdings muss man schon sagen, es reizt mich immer noch das Schreiben und auch kleine Projekte bin ich am Start, zum Beispiel mit der Kirchengemeinde oder in verschiedenen Vereinen und schaue immer auch zu, dass ich es schaffe, meine neuen Erkenntnisse auch in meinen Unterricht einzubringen.
Genau, mich wird an dieser Stelle nochmal interessieren, deine Dissertation, die hatte ja den Titel Parabel und Kurzfilm, wie sich die Arbeit damals an der Dissertation und jetzt auch nochmal das Arbeiten nach Fertigstellung dieser Dissertation eben auf das Lehren auswirkt oder überhaupt auf dein Theologietreiben. Welche Rolle spielt das? Wie nachhaltig hat dich die Arbeit an der Promotion auch geprägt?
Ja, also ich arbeite immer noch gerne mit Filmen im Religionsunterricht. Das habe ich schon vor meiner Promotion gemacht und war jetzt auch danach. Jetzt hilft es natürlich dank der Digitalisierung, dass es viel einfacher ist. Also in der Oberstufe haben alle Schüler von uns iPads, ein eigenes iPad und in der Sekundarstufe 1 kann ich iPad-Koffer ausleihen und überall wird das Internet auch bei uns ausgebaut und so ist es schon ganz viel einfacher zu arbeiten und wo ich so angefangen habe, vor ein paar Jahren meine Dissertation zu schreiben, da war es noch sehr umständlich, in einer öffentlichen Schule in Deutschland ein Filmprojekt zu machen und überhaupt die ganze Technik zusammenzukriegen. Das war immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn das Internet mal weg war. Und das hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren an vielen Schulen, auch an meiner, dann halt sehr stark verbessert. Und dass man auch mehr Zugriffsmöglichkeiten hat auf Filme, die früher gar nicht möglich waren. Früher musste ich halt extra nach Münster fahren, in die Mediothek und einen Film ausleihen und dann gucken, dass die Technik in der Schule funktioniert. Und jetzt habe ich den halt auf mein iPad drauf und es läuft über eine Beamer-Tafel ohne Probleme. Da ist also sehr viel möglich geworden und da finde ich jetzt auch gut, dass ich jetzt so ein aktuelles Thema in meiner Dissertation besprochen habe. Das habe ich natürlich vor den Jahren, bevor ich das angefangen habe, ja nicht gewusst, aber so ist das ja manchmal. Manchmal werden Themen aktuell und andere Themen aus meiner Dissertation sind leider schon überholt worden, aber das ist also der Fortschritt der Dinge. Aber so, daran kann man schon sagen, arbeite ich und vor allen Dingen ist ja auch entscheidend, man konzentriert sich zwar auf ein Thema bei der Dissertation, also Parabeln und Kurzfilm, nur habe ich ja gerade, weil es ein fachdidaktisches Thema ist und mit religionspädagogischem Schwerpunkt, ja auch immer schon andere Modelle gesehen und für andere Unterrichtsvorhaben etwas gelesen und auch von meinen Kollegen, die geforscht haben, im Oberseminar einige Sachen mitgenommen Und so gibt es Sachen, die man stückwerkweise mal wieder guckt, oh, jetzt habe ich etwas, das habe ich doch mal schon mal gehört und das versuche ich aufzugreifen. Also man ist ja nicht nur Fachidiot für sein ganz kleines Fach, sondern man guckt ja auch ein bisschen weiter. Und das finde ich also auch ganz interessant. Also ich habe jetzt zuletzt noch ein Arbeitsblatt eingesetzt zum Thema Gendern. Das habe ich jetzt mal von einer Kollegin gehabt, da habe ich gesehen, das ist 4-5 Jahre alt. Aber jetzt hat es gerade mal so gepasst. Und ohne Promotionsstudium, ohne das Oberseminar, hätte ich es nie eingesetzt. So als kleines Beispiel. Und so, meine Dissertation stelle ich natürlich nicht immer raus. Habe die natürlich nicht auf dem Tisch liegen im Lehrerzimmer. Aber es gibt so immer noch, dass ich die Reihe immer noch wieder gerne mache. Abgewandelt, wie es gerade so passt. Aber so kann man sagen, die Dissertation begleitet mich. Und eigentlich würde ich sagen, es ist ein Ergebnis, das zeigt, dass man ein gewisses Studium abgeschlossen hat. Nur es geht eher so um die Haltung, die man gelernt hat. Weil ich habe mich jetzt über Jahre, relativ lange, weil ich ja, wie gesagt, berufsbegleitend das gemacht habe, mit einem Thema beschäftigt habe und auch gelernt habe, einen längeren Text zu schreiben. Das ist ja mehr als, in meiner Zeit war es noch eine Examensarbeit oder dann heute jetzt eine Bachelor- oder Masterarbeit. Eine Doktorarbeit hat es ja doch ein bisschen größeren Umfang und auch ein bisschen schwierige Komplexheit. Und daher würde ich sagen, das sind viele Sachen, die ich nochmal im Promotionsstudium nochmal gelernt habe, die ich in meinem normalen Lehramtsstudium teilweise schon hatte oder angerissen hatte, aber jetzt habe ich sie halt vertieft. Und das nehme ich halt mit, was mich so prägt. Also die Neugierde, muss man auch sagen. Dass man immer wieder weiß, neugierig bleibt und eigentlich lebenslanges Lernen. Kann ich einfach nur so sagen, mal schauen, was so kommt.
Mit deiner Antwort hast du schon ein weiteres Themenfeld angeschnitten, was ich auch gerne beleuchten würde. Wie ist denn das, wenn man so eine Arbeit, du hast es gerade auch selber nochmal gesagt, das ist schon ein großes Projekt und das ist auch erstmal anstrengende Schreibarbeit. Welche Rolle spielt jetzt noch das Schreiben und ja, wie ist es eigentlich mit dieser wissenschaftlichen Neugier, die gerade auch schon angesprochen ist? Wo kommt die zum Ausdruck, wo kommt die noch zum Tragen? Ich habe gesehen, du bist ganz umtriebig und bin gespannt, da noch ein bisschen mehr zu erfahren.
Ja, also die Doktorarbeit ist wirklich eine große Sache und ich möchte im Moment auch nicht mehr was schreiben über Parabeln und Kurzfilmen. Das ist ja erstmal jetzt auch durch. Muss man auch ehrlich sagen, wenn es sich nochmal ergibt, natürlich. Aber ich habe da jetzt keinen Folgeband in Aussicht. Ich konzentriere mich jetzt eher auf kleinere Projekte, die dann auch im Alltag jetzt abschließbar sind. Also ich möchte mich nicht nochmal mit einem Thema jahrelang beschäftigen, sondern arbeite eher projektorientiert und schaue zum Beispiel auch mit meinen, je nachdem welche Kurse und Jahrgangsstufen ich gerade habe, was habe ich da an Material und kann man da vielleicht etwas verbessern. Und ich gucke auch immer so, dass ich den lokalen Fokus, ich bin als ich unterrichte Religion, aber auch Geschichte, also ich gucke immer auf den regionalen oder lokalen Fokus. Wie kann ich also etwas finden aus der Lebenswelt meiner Schülerinnen und Schüler und kann man etwas aufbereiten? Und ich lebe halt, also ich unterrichte halt im westlichen Münsterland. Münster ist zwar nah, aber die Uni ist doch relativ weit weg und da ist noch nicht viel erforscht. Und so gucke ich zum Beispiel, dass ich eng mit der Kirchengemeinde zusammenarbeite und habe da schon mehrere Handreichungen erstellt zu verschiedenen Themen des Religionsunterrichts über sakrale Kunstwerke. Also Jesusbilder, also Thema Christologie taucht ja selbst in der Grundschule auf. Bis zum Abitur begegnet einem immer wieder Jesus in verschiedenen Kontexten. Und ich habe für relativ viele Kontexte halt dort Materialien erstellt, sei es Ostern, Kreuze habe ich dort mal fotografiert aus dem Umkreis oder ich habe was gemacht, wenn wir jetzt so ins Frühjahr kommen, zu den großen Festen Christi Himmelfahrt, Pfingsten oder Fronleichnam. Das sind immer nur praktisch Stundenentwürfe oder Material für eine kleine Reihe. Allerdings haben sie den lokalen Fokus. Das kann ich jetzt in meinem westlichen Münsterland so umsetzen und falls ich doch mal irgendwo anders tätig sein möchte oder Kollegen, die halt aus dem Rheinland kommen oder aus Niedersachsen, die können praktisch meine Ideen aufnehmen und gucken mal, was bei ihnen vor Ort möglich ist und tauschen dann praktisch einfach nur die Fotos aus. Das hat nämlich gleich den Effekt, wenn die Schüler sagen, auch wenn sie keine regelmäßigen Kirchgänger sind oder gläubige Christen, sie können trotzdem im Unterricht sagen, ey, das ist ja ein Wegekreuz, das begegnet mir immer auf meinem Schulweg. Oder wenn ich durch die Innenstadt fahre, sehe ich halt diese Kirche und draußen habe ich das vielleicht auch schon mal wahrgenommen. Und das hat einen ganz anderen Effekt, als wenn man zum Beispiel sagt, das ist ein Bild aus dem Vatikan, Vatikanischen Museen oder Raphael oder Michelangelo, irgendetwas. Kennen wir alle, ist auch wichtig. Nur wenn man ein Kunstwerk hat, was man haptisch selber sehen kann und das vielleicht einen Bezug hat, weil man sagt, in der Kirche bin ich Messdiener oder ich bin da schon mal dran vorbeigelaufen oder wenigstens durch eine Stadtführung habe ich das gesehen, hat es einen anderen Bezug. Wir können mal aus der Schule hingehen und uns das Kreuz zum Beispiel genauer anschauen oder das Fensterbild. Und das hat einen ganz anderen Effekt beim Lernen, als wenn ich nur Sachen nehme aus dem Internet oder aus Schulbüchern, die zwar auch schön sind und auch ihre Berechtigung haben, aber es fehlt so praktisch der persönliche Bezug. Also gerade sakrale Kunst ist natürlich auch teilweise schwierig, weil es halt alt ist und nicht unbedingt der Style der Jugendlichen ist. Nur man kann da schon Anknüpfungspunkte finden zu vielen Themen. Und Unterricht darf ja auch ruhig mal sperrig sein. Dann kann man es dann immer noch mal in der nächsten Stunde sagen, so Leute, dann guckt doch mal im Internet, gibt es vielleicht Darstellungen, die euch eher interessieren als das, was hier vor 50, 60 Jahren geschaffen wurde und so typische Nachkriegs-Bronze-Skulpturen sind. Das wäre so ein Beispiel. Also sakrale Kunst habe ich relativ viel halt gemacht und ich habe auch dann praktisch damit angefangen, wenn man einmal ein System so hat, kann man das auf verschiedene Sachen anwenden und das finde ich auch ganz interessant, dass ich also verschiedene Orte jetzt im westlichen Münsterland und auch halt in Münster und dort nämlich für den Dom und Lamberti habe ich Jesusbilder halt erstellt als Karteien, die auch im Internet abrufbar sind. Also es war vor ein paar Jahren, habe ich damit angefangen, dass das wirklich die Kirchengemeinden dann auch auf ihre Homepages gestellt haben, meine als PDF. Nur jetzt merkt man gerade so in den letzten Jahren, wenn man sich die Zugriffszahlen anschaut, das ist viel verbreiteter und dass auch andere Kollegen das aufnehmen, weil sie sagen, ey, das ist jetzt einfach. Früher hat man gesagt, okay, ist irgendwas im Internet, aber bevor ich das ausdrucke und dann wieder die Kopierkosten und Bewahrung der Schöpfung, wir dürfen ja nicht wieder so viel Papier verschwenden. Und jetzt haben sie einfach meine PDF, können das nehmen, das ist genehmigte Bilder und das übernehmen sie. Und auch viele meiner Sachen sind nicht nur in der ULB, also der Universitäts- und Landesbibliothek, zu finden, weil es ja eine Pflichtabgabestelle ist für den Bereich Westfalen, sondern auch über LearnLine. Also LearnLine ist eine Seite, praktisch, ich würde es mal grob sagen, das Google für Lehrer, ist nämlich eine Suchmaschine vom Bildungsministerium und den Landschaftsverbänden getragen, die praktisch geprüfte Unterrichtsmaterialien auf ihre Seite stellen. Und dann gibt man also ein Stichwort ein, wenn man dort registriert ist, zum Beispiel Ostern und zeigt alle Medien an, die dort eingestellt wurden. Also es geht dann von Filmen über einzelne Arbeitsblätter bis auf einen Link. Und das ist dann geprüft und das darf man auch im Unterricht einsetzen. Und das ist halt sehr beliebt bei Lehrern. Und es wird halt immer mehr, seitdem halt die Digitalisierung so Fortschritte gemacht hat.
Danke, da hast du schon sehr viel auch erzählt aus der Verknüpfung von eben Interessen aus dem Studium, aus der Dissertation und dem jetzigen Schulleben. Aber du bist ja nicht nur im Bereich Schule aktiv, sondern bist ja auch im Heimatverein engagiert. In den Geschichtsblättern des Kreis Coesfeldes publizierst du ja auch regelmäßig. Und auch da würde ich gerne noch mal fragen, was waren die letzten Projekte, die letzten Themen und was hat dich daran eigentlich interessiert, diese Themen aufzugreifen?
Ja, als Religionslehrer interessiert man sich ja eh für Gott und die Welt, wie man das so landläufig flapsig sagt. Ich hatte gerade schon ganz viel über sakrale Kunst gesprochen und mein anderes Steckenpferd, weil ich halt Geschichtslehrer bin, ist halt auch die Regionalgeschichte, also dann vor allen Dingen auch das 20. Jahrhundert. Wir denken alle auch an den Zweiten Weltkrieg, also die NS-Zeit, Holocaust. Das sind sonst so andere Schwerpunkte, die mich schon eigentlich seit meiner Schulzeit interessieren. Das hat sich dann im Studium fortgesetzt und begleitet mich eigentlich so bis jetzt, weil man halt ein Geschichtslehrer ist, der halt auch nicht nur nach dem Schulbuch unterrichtet, sondern auch ein bisschen nochmal den Fokus nach außen richtet. Es ist klar, dass man relativ zügig, gerade wenn man im westlichen Münsterland lebt und nicht in einer Universitätsstadt, dass man im Heimatverein aktiv ist, weil es sonst keine Geschichtsvereine vor Ort gibt. Und natürlich ist man ein bisschen so der Exot, wenn man als unter 40-Jähriger im Heimatverein ist. In vielen ist das leider eher eine Seniorenveranstaltung. Nun muss man sagen, dort sitzt halt die Kompetenz, was so die Geschichte des Ortes angeht. Wenn man ein bisschen schreiben kann, und das kann ich ja und mache es auch immer noch gerne, landet man dann auch dazu, dass man auch was schreiben darf und dass man auch was publizieren darf. So hat sich das so entwickelt. Und dann kommt immer so eins zum anderen. Wenn man schon sagt, wenn man schon mit der Kirchengemeinde arbeitet, kennt man da Leute und dann kennt man auch Leute aus dem Heimatverein. So kommt eins zum anderen, dass Leute auch sagen, ich habe was von dir gelesen oder es hört sich ganz interessant an oder man hat selber mal eine Frage. Und dann heißt es, ah ja, gut, du bist doch Experte dafür geworden. Und so bin ich so patsch da so reingewachsen über die Jahre. Und die letzten beiden Jahre habe ich zum Beispiel auch, war es schön, dass ich so eine Verknüpfung herstellen konnte zwischen Religion und Geschichte. Nämlich im Jahr 2021 war ja deutschlandweit ein großer Festreigen, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und dort gab es auch sehr viele Tagungen. Und der Geschichtskreisheimatverein des Kreises Coesfeld hat eine Tagung durchgeführt. Und dort sind halt mehrere Experten aufgetreten aus dem Jüdischen Museum in Dorsten, Historiker. Und halt ich als Religionslehrer habe dort halt auch einen Beitrag beigesteuert, weil ich habe in meiner Bilddatensammlung mal reingeschaut, und habe ganz viele Darstellungen von Juden oder jüdischen Lebens aus dem westlichen Münsterland gefunden und dort vorgestellt. Also ganz klassisch gibt es ja auch dann auch immer noch in Westfalen antisemitische oder antijüdische Darstellungen, Stichwort Synagoge und Ekklesia, nicht nur in, was viele Studenten vielleicht kennen, an der Lamberti-Kirche in Münster, sondern auch in anderen Orten gibt es die. Das ist ein Strang. Dann gibt es aber immer auch schon eine Sache, wo das Judentum positiv dargestellt wird. Man denke nur an die ganzen Moses-Darstellungen in Kirchen, die man auch findet, wenn man genauer mal hinschaut. Oder auch Darstellungen, wo man sagt, da es ist einfach eine Verknüpfung, aber es ist nicht ganz klar, ob es eine Vereinnahmung ist, wo immer so praktisch das Alte Testament als Vorbild dient für das Neue Testament. Und da habe ich dann halt einen Bilderreigen dem Auditorium dargeboten, dazu dann auch einen Beitrag veröffentlicht. Und das schließt sich jetzt so ein bisschen an. Dieses Jahr machen wir eine Tagung zum Thema Bestattungskultur im Herbst in Coesfeld. Und da treten auch wieder Archäologen, werden dort gewonnen, die etwas erzählen über Ausgrabungen auf Kirchhöfen, und Historiker beleuchten unterschiedliche Epochen. Und ich werde wieder einen Vortrag machen, wieder so in Verknüpfung von Religion und Geschichte, und werde etwas über Grabdenkmäler in der Vormoderne berichten und habe dort schon angefangen, verschiedene Epitaphien, also Grabsteine in und aus Kirchen zu sammeln vor 1800 aus dem westlichen Münsterland und natürlich auch mit Referenzen immer. Das muss man ganz klar sagen, wenn man sich mit dem westlichen Münsterland, jetzt Coesfeld-Gescher, beschäftigt, muss man auch immer ganz klar auf Münster rekurrieren, der Bischofsstadt. Das ist einfach ganz klar, das ist die Zentrale und immer die Auswirkungen, sei es jetzt die Künstler, die Auftraggeber, die Moden. Also ohne Münster zu kennen, kann man leider keine Lokalgeschichte im westlichen Münsterland betreiben, das muss man auch ganz klar sagen. Und da hilft dann auch wieder das Studium, was man im Studium gelernt hat, und die Verknüpfungen hier mit dem Stadtmuseum und der Domkammer und auch der Uni dann nochmal ganz klar. Und darauf freue ich mich schon so ein bisschen. Und letztes Jahr habe ich dann auch nochmal, was ich so ganz interessant finde, weil ich sagte, ich habe immer so eine Neugierde. Ich bin mal irgendwann hier im Studium schon in Münster an der Apostelkirche vorbeigelaufen und da gab es eine Inschrift. Damals gab es noch eine Bronzetafel daneben, dort stand dann drauf, so sinngemäß, kommst du hier vorbei, bete doch für, spreche in Ave Maria für die armen gefallenen Bürger von Münster, die 1454 gestorben sind in der Schlacht von Fahla. Da habe ich gesagt, wie, Fahla? Ist ja bei Coesfeld, so 10 Kilometer weit weg. Ich war eigentlich immer als Kind dort zum Schlittschuh fahren, wo es noch möglich war. Und man kennt eigentlich das so als Ausflugsziel, wo man so mal einen Sonntagsspaziergang machen kann. Aber von der mittelalterlichen Schlacht habe ich noch nie was gehört. Es hat ein paar Jahre gedauert. Meine Promotion ist so ein bisschen dazwischen gekommen. Aber dann, wo ich dann mal Zeit hatte, so im Lockdown, habe ich mich immer ein bisschen in die Thematik eingelesen. Und fand ich das ganz interessant, dass ich festgestellt habe, dass praktisch vor meiner Haustür im westlichen Münsterland eine der größten Schlachten des Mittelalters Nordwestdeutschlands stattgefunden hat. Und mit Tausenden von Teilnehmern, der Erzbischof von Köln war dort und andere Bischöfe, und muss ein riesiges Gemetzel gewesen sein, und vor Ort ändert nichts mehr daran. Und das hatte ich jetzt so im letzten Jahr aufgegriffen, und so finde ich das immer ganz interessant, Sachen herauszufinden. Und man kann eigentlich überall noch was entdecken.
Ja, danke. Das hört sich alles sehr spannend an, und das sind ja erstmal Dinge, die dich jetzt prägen. Dich prägen aber auch zwei Fächer, die Theologie und die Geschichte. Und mein Eindruck ist, dass wir viel stärker auch interdisziplinär arbeiten. Und das weiß ich von dir auch, dass du im Team arbeitest, und auch da gibt es noch zwei spannende Projekte, und da würde ich gern zum Abschluss unseres Gesprächs einmal Rückblick auf ein Projekt anregen und ja fragen, was in Zukunft ansteht.
Ja, ganz klar. Also viele meiner Projekte laufen ohne Hilfe ja gar nicht. Also ich bin immer auch angewiesen auf die Schüler, mit denen ich das ausprobieren kann und wo ich dann so mehr Feedback holen kann. Läuft das nicht? Und auch Expertensachen. Also ich habe gelernt, man kann nicht für alles Experte sein. Ich muss wirklich Leute gezielt fragen, wissen die das? Können sie mir weiterhelfen? Und viele sind auch wirklich begeistert. Also wenn ich in eine fremde Kirche komme und ich habe Glück, da ist gerade so der Küster oder die Küsterin, die sind immer ganz begeistert, wenn mal da auch Leute sind, die auch mal wirklich interessierte Fragen haben. Und auch manchmal, wenn sie sagen müssen, oh, das weiß ich gerade nicht, kriege ich spätestens dann einen Anruf, wenn ich meine Karte dort gelassen habe, 1-2 Tage später, wo denn irgendwer ist, der weiß, was ist denn dort dargestellt. Und da habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und jetzt auch nochmal zurückzukommen auf die Corona-Pandemie, die wir so hatten. Wir haben in der Corona-Pandemie angefangen, in der Schule am Projekt Kirchtumdenken teilzunehmen. Das ist ein bundesweites Projekt gewesen, um sakrale Räume im ländlichen Raum zu unterstützen und wieder ins Bewusstsein zu reifen mit den Schlagworten so bürgerschaftliches Engagement. Und dort habe ich mit meiner Kunstkollegin, der guten Julia Hintmann, haben wir daran teilgenommen. Also sie vertritt die Fächer Kunst und Philosophie und ich war halt der Geschichts- und Rallye-Lehrer. Und da kann man sehr viele Projekte so starten. Und wir haben mit verschiedenen Jahrgangsstufen und unterstützt mit anderen Kollegen noch Projekte initiiert, die dann später in einer Ausstellung in unserer Pfarrkirche in Geschot mündeten in der Adventszeit. Und das war dann ganz interessant, weil dann halt der Geschichtskurs von mir ist dann mal nach Köln gefahren, wo wir das Thema hatten, Islam. Und da denkt man so halt an Kreuzzüge und so, was man so im Geschichtsunterricht macht. Und wir haben uns halt die Zentralmoschee angeschaut und dann den Dom. Und der Dom hat dann wieder einen Bezug auch zu uns in Geschot, weil dort der Altar, der geschaffen wurde, in Geschot ist auch der gleiche von dem gleichen Künstler wie in Köln. Und so kann man wieder eine Verbindung herziehen. Andere Klassen, kleinere Klasse 5 oder 6 war es, die sind nach Lechten gefahren, einem kleinen Ort im Kreis Borken. Da haben sie eine schöne romanische Kirche und ein ehemaliges Kloster und haben ein Kunstprojekt dort initiiert. Und es gab dann auch einen Philosophiekurs, der dann auch mit sich hochtheologischen Fragen auch mal so beschäftigt hat. Was ist mir heilig und was ist eigentlich wertvoll? Und aus diesen verschiedenen Klassen und Kursen ist eine Ausstellung entstanden. Und das fand ich ganz interessant. Und das ging halt wirklich nur mit den unterschiedlichen Experten und Expertinnen, die auch motiviert sind, mal was zu machen, was über den normalen Dienst nach Vorschrift hinausgeht. Und dort haben wir viele Connections halt bekommen, sind nicht nur stolz, dass wir das Projekt zweimal schon durchführen durften und gut unterstützt wurden. Es hat sich auch falsch ausgewirkt, dass es damit auch neue Möglichkeiten uns öffnet wurden. Und ich habe jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten für den Landschaftsverband an mich an einem Projekt beteiligt, heißt Westfalen digital im Unterricht. Das wird im Herbst 2023 hoffentlich online gestellt werden. Da haben verschiedenste Lehrer aus ganz Nordrhein-Westfalen oder halt dem Verbreitungsgebiet des LWL Museen, Archive aufgesucht und haben dort Lehrmaterialien zusammengestellt und dazu Datenblätter erstellt, die immer den regionalen Bezug haben. Und so soll es halt also bald möglich sein, dass man jedes Thema, jetzt erstmal für den Geschichtsunterricht, bald vielleicht auch Regions- und andere Fächer, Geschichte hat ja schon sehr viel mit Regionen zu tun, dass man dort in die Suchmaske dann einen Begriff eingibt, zum Beispiel Mittelalter, und dann ploppt das auf, was da gerade in der Region los ist. Und dann kann man also, auch wenn man nur Münster kennt und gar nicht so seinen kleinen Ort vor Ort, findet man also Anregungen, auch mal die kleineren Museen zu besuchen. Und ich persönlich habe dann die Themen bearbeitet, unter anderem Religion im Mittelalter und Reformation. Also zwei klassische Themen, die man im Geschichtsunterricht macht, aber halt auch im Religionsunterricht aufgreifen kann. Und ich habe in Münster, bin ich zurückgekehrt an die Universität, habe nämlich dann dort im Institut für Arabistik alte Koranfunde aufgetan. Und da hat man mir da zum Glück Fotos zugeschickt von einem Koran aus dem 9. Jahrhundert. Den habe ich dann aufbereitet. Ich war natürlich im Bibelmuseum, ganz viel mit Lutherbibel und anderen Bibeln, die halt zum Thema Reformation sind. Aber halt auch in der Domkammer bin ich unterstützt worden mit interessanten Sachen und Stadtmuseen und Archiven praktisch in der ganzen Region. Und das wird, glaube ich, ein ganz spannendes Projekt und hat mir selber auch nochmal viele Anregungen gegeben, so dass ich denke, auch bald nochmal zurückkommen kann und über neue Projekte berichten kann.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort und ein schönes Angebot, wiederzukommen und zu berichten. Ich danke für das Gespräch heute und deinen Bericht, wie es dir so in den letzten Jahren nach der Dissertation ergangen ist. Vielen Dank dafür. Ich wünsche viel Erfolg für alle laufenden Projekte und in der Tat, ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht in ein paar Jahren wiederholen und dann schauen, was aus den Projekten geworden ist. Danke dir und alles Gute.
Ja, ich danke für die Gelegenheit, hier sein zu dürfen. Und ich finde den Podcast wirklich immer auch eine Bereicherung und setze auch einige Folgen auch im Unterricht ein. Wenn es passt, leider passen nicht alle für den Unterricht, allerdings viele doch und ich höre sie alle.